Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Schönes Kinder-Adventslied fasst eigentlich auch den Inhalt meiner Predigt recht gut zusammen. Wir feiern Advent, weil Jesus uns gehören will. Jetzt kann ich eigentlich wieder runtergehen. Vielleicht können wir das noch ein kleines bisschen weiter ausführen, um festzustellen, wie biblisch auch dieser Satz ist. Ganz lieben Gruß an dieser Stelle auch von meiner Frau. Sie sagte mir, sie sei zu 50% wieder gesund. Also danke für alle Gebete. Ist jetzt noch nicht so ganz der Knaller, aber es wird langsam. Eliana ist schon wieder ganz munter. Die guckt dann immer ein bisschen komisch, warum Mama noch nicht so fit ist. Und ja, geht soweit. Danke. Hoffentlich euch auch. Bleibt gesund, werdet weiter gesund. Und irgendwie gehört das ja auch zu dieser Zeit dazu. Bevor der Stefan nun ein Bild anwirft, möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar, wie reagiert man, wenn man in der Wüste unterwegs ist? Klammer auf, wer war von euch schon mal in der richtigen Wüste? Nur der Mirko? Und wie war das? Würdest du wieder hingehen? Schön heiß, aber dafür nicht so feucht. Von daher gar nicht so stressig das Klima, wie man vielleicht immer denkt. Also, wie würdet ihr reagieren? Mal vorgenommen, ihr geht in die Wüste und plötzlich begegnet ihr einem Typen, einem Menschen, der aus Inbrunst leidenschaftlich predigt. So wie der. Alles gut. Solltest du es auch jetzt erst einblenden. Was wären so eure Reaktionen? Solltet ihr in der Wüste sein und wenn ihr so jemandem begegnet? Ihr dürft jetzt gerne einen Vorschlag reinwerfen. Zuhören? Okay. Eine geeignetere Stelle würde sich die Gudrun vorstellen. Ich dachte mir auch so, ich stände vielleicht ein bisschen skeptisch da, würde aber vielleicht trotzdem zuhören, so wie der Mirko. Nach dem Namen fragen, wer sich für sowas hergibt. Der hat einen Knall. Aha. Der braucht was zu trinken. Jetzt haben wir hier unterschiedliche Vorstellungen. Sehr schön, sehr schön. Noch einen letzten Vorschlag? Muss auch nicht sein. Ihr habt schon ganz gut abgegrast. Also ich wäre skeptisch. Ich habe mal so drei Ideen reingebracht. Skeptisch ist wahrscheinlich die dominanteste Haltung oder die dominierendste, die mir in den Kopf schießt. Skeptik, so nach dem Motto, spar dir deine Puste, sonst pfeifst du in der nächsten Stunde aus dem letzten Loch. Skeptisch, belustigt, so nach dem Motto, der Typ ist krank oder der Typ hat einen Knall. Vielleicht auch etwas aufgeschlossen. Ich würde zuhören. Nach dem Motto, vielleicht braucht er Wasser, vielleicht hat er aber auch Wasser, wenn man selber nichts mehr hat. Der predigt da mit so viel Power, vielleicht will er Wasser verkaufen, macht Werbung dafür. Werbefachmann für Coca-Cola in der Wüste, weiß ich nicht. Schlechter kann es ja nicht mehr werden, mal gucken, vielleicht hat er ja was. Vielleicht wären wir aber auch überfordert. Man kann diesen Typen kaum verstehen. Es ist zu heiß, als dass man sich konzentrieren könnte. Und vielleicht hat der ja auch schon einen zu heißen Kopf bekommen. Es soll heute um den Kontext des Wochenverses gehen für den dritten Advent. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Jesaja Kapitel 40, Vers 3 und 10, heute geht es um die Verse 1 bis 5. Mit den ersten zwei Versen haben wir eine ziemlich interessante Hinleitung. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das könnte keine treffendere Zusammenfassung für unsere heutige Situation sein, wenn wir in den Nahen Osten schauen. Zu Israel und zu all seinen Christen und Kindern, die auch in Palästina leben. Und ja, viele werden dort Tränen weinen und Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Auch damals schon, von heute aus gesehen etwa 2700 Jahren zur Zeit Jesajas, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Im Kontext ist da natürlich auch das Exil gemeint, in das Israel geführt worden ist und noch geführt werden wird. Einmal haben die Assyrer das Nordreich erobert, dann später schaut Jesaja schon vorausblickend auf die babylonische Gefangenschaft und deutet schon an, dass Gott letztlich Trost und Frieden für sein Volk parat hat. Und das ist der Vorspann für diesen Hauptbefehl, bereitet dem Herrn den Weg in der Wüste. Okay, das klingt seltsam. Vielleicht denken wir wieder an den Schreier hier, der irgendwas predigt. Vielleicht gibt er vermeintliche Anweisungen für Straßenbauer. Doch in der Wüste? Einen ebenen Weg? Das können wir uns vielleicht vorstellen, ja, in der Wüste. Es sieht auch ein bisschen wüstenähnlich aus. Oder man hat eine Straße zu einer Wüste gemacht. Also mit den richtigen Statikern, mit dem entsprechenden Bauamt, mit einer guten Baufirma, könnte der Andreas uns jetzt bestimmt ein bisschen mehr sagen, und der Rami, wie wahrscheinlich es wäre, dass sie mal in einer Wüstengegend mal versuchen, was zu bauen. Wäre mal was Neues, ha? Und den richtigen Handwerkern, Profis, ja, da geht das dann schon. Aber das einfache Volk in der Wüste, eine ebene Straße bauen, klingt seltsam. Dem Prediger ist die Wüste vielleicht wirklich in den Kopf gestiegen. Stellt euch als Empfangskomitee auf. Stellt euch auf Gottes Ankunft ein in der Wüste. Stellt eine ebene Fläche her. Sandsturm. Wilde Tiere, wenig Wasser, klingt irgendwie seltsam. Und wir merken, es geht nicht primär darum, eine echte große Straße in der Wüste zu bauen, zumindest was unseren Text angeht. Es geht um die Wüste des Lebens. Wie will man da einen Weg bahnen? In erster Linie sind die Juden gemeint, die sollen im Exil nicht verzagen. Unabhängig der Umstände dürfen sie zu Gott rufen. Und Gott ist bei allen, die zu ihm rufen, und er hört. Und darüber hinaus hat er mit seinen Leuten was Großes vor. Etwas, das die Welt verändert. Doch auch Jesaja, der Prophet, er war in der Lebenswüste. Zusammen mit seinem Volk. Er war da gefangen und die hatten eigentlich gar keinen Bock, sich sein Predigtgeschwafel anzuhören. Ähnlich ging es auch Johannes dem Täufer, der diese Worte auch auf sich gemünzt sah und später sagte, ja, bereitet dem Herrn den Weg, ganz konkret in Bezug auf die unmittelbar bevorstehende Ankunft Jesu. Der predigte auch in der Wüste, der Johannes der Täufer. Und er forderte die Menschen ganz schön heraus. Er meinte nämlich mit diesem Weg ebenen, Leute, ihr steht nicht nur in der Wüste, euer Leben ist eine einzige Wüste. Ihr brüstet euch mit eurer Religiosität Doch Gott sieht das Herz an. Und wie sieht es denn im Herzen so aus? Da, wo keiner hinsieht. Bevor ihr nicht erkennt, dass sich da was ändern muss, ist da kein Weg in der Wüste für Gott den Herrn. Bereitet einen Weg und versucht mal einen anderen Blick aufs Leben zu bekommen. Mit anderen Worten, tut Buße. Es ist etwas irgendwie weniger schmeckender alter Befehl, tut Buße. Wir denken da vielleicht eher an Busse, an das Fortbewegungsmittel. So ein Bus in der Wüste, aber das meint Johannes nicht. Tut Buße, ja, lasst euch in eurer Herzensgesinnung verändern. Einerseits vielleicht jemand, der noch nie mit Jesus etwas zu tun hatte oder das überhaupt nicht für sinnvoll erachtet hat, sich auf ein Leben mit ihm einzulassen. Da bedeutet, tut Buße, den Scheck zu sehen, den Gott schon lange ausgestellt hat und einzulösen, zu erkennen, Mensch, es ist vollbracht, alle Schuld ist vergeben, es gibt die Chance für ein neues Leben, neuen Elan, weiße Weste, lass dich auf mich ein und löse diesen Scheck ein. Aber auch als an Jesus Gläubige können wir immer wieder Gott an diesen Scheck erinnern und sagen, Mensch, den habe ich doch schon eingelöst. Ja, und ich bin da gefallen, ich habe mich da schuldig gemacht und auch da ist jemand an mir schuldig geworden, aber Herr, dafür hast du bezahlt und ich möchte dich an diese Einlösung des Schecks erinnern und mich darauf berufen, was du getan hast. Buße, das heißt sozusagen einen Weg in der Wüste machen. Einen Weg in der Wüste zulassen. Aber das sagt sich manchmal so salopp daher. Das kann ganz schön mühsam sein. Wenn wir zu Vers 4 schauen, alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Das kann ganz schön mühsam, ganz schön unangenehm werden. Kann lange dauern, so eine Baustelle. Aber wenn es gelungen ist, das ist schon was. Vielleicht sehnen wir uns nach so einer beackerten Wüste. Vielleicht auch in der Adventszeit. Vielleicht gibt es da auch so manche Wüstenflecken, die wir in unserem Leben wahrnehmen oder vielleicht schnell so ein bisschen Sand drüber machen, ein bisschen Wüstensand. Kann ja auch mal ganz praktisch sein in der Wüste. Oh, da ist eine komische Pflanze. Ach, wir machen ein bisschen Sand drüber. Vielleicht gibt es auch so Lieblingssünden, an die wir erinnert werden. So nach dem Motto, naja, Wüstenurlaub hat doch was, da bin ich für mich. Kann mich niemand nerven, aber es kann mir eben auch niemand helfen. Vielleicht ist manches aber auch sehr unausgeglichen im Leben. Ich werde getrieben durch die Adventszeit. Ich werde gelebt und lebe nicht mehr selbst. Muss an so viele Leute denken, sollte am besten niemanden vergessen und muss noch diverse Sachen einkaufen. Und will doch auch irgendwie noch ein bisschen die Adventszeit genießen. Wie soll ich da denn dem Herrn einen Weg in der Wüste bereiten? Und dann kommt wieder so ein schöner wie seltsamer Begriff, Vers 5. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Im Alten Testament, im Alten Bund, war das schon irgendwie etwas schwammig, geheimnisvoll, unheimlich. Da war zum Beispiel in der Wüste die Rede, als das Volk Israel gerade Ägypten hinter sich gelassen hatte. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn in einer Wolke. Ich weiß nicht, ob ihr gleich an Herrlichkeit denkt, wenn ihr eine Wolke seht. Im Sommer denkt man sich schön etwas Schatten. Jetzt im Winter denkt man sich, okay, noch so ein Ding. Herrlichkeit des Herrn, irgendwie seltsam. Dann die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer. Wir denken vielleicht an die Feuersäule. Oder einfach nur ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Dann die Herrlichkeit des Herrn zeigte sich in Wundern in Ägypten. Mose versucht sie daran zu erinnern. Mensch, Leute, was habt ihr nicht alles schon erlebt mit Gott? Erinnert euch mal dran, wenn ihr mal wieder eine Durststrecke habt. Und dann die offizielle Einsetzung von Aaron als Priester. Da soll er ein Sünd- und ein Brandopfer vollziehen. Warum? Um Sühne für sich und das Volk zu bewirken, also sozusagen einen Scheck gültig zu machen. Und Mose kommentiert das dann folgendermaßen, 3. Mose Kapitel 9, das ist es, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt, auf dass euch die Herrlichkeit des Herrn erscheine. Wolke, Feuer, Wunder, Sühne, irgendwie gewaltige Begriffe, irgendwie wichtig, aber doch schwammig, gefährlich, distanziert. Werfen wir einen Blick in den neuen Bund und in den Kontext des Adventsgeschehens. Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch, also wurde Mensch und wohnte unter uns. Oder auch, es zeltete unter uns. Klingt ein bisschen mehr so unterwegs, auf Achse, ein bisschen ungemütlicher, ein bisschen vorübergehender. Es zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit. Gott zum Anfassen. Gott wird Mensch. Aber ist das so herrlich, in so einem Stall, so ein kleiner Windelpupser? So ein kleines schreiendes Kind? Man bedenke, Maria hat schon eine lange Reise hinter sich, nicht mit einer schönen 7er BMW Luxuslimousine, sondern mit einem holprigen Esel, mit nicht allzu viel Essen. Josef hat wunde Füße und dann so ein kleines Kind, das soll der Retter der Welt sein. Ohne Publicity. Aber doch mit langer Vorankündigung. Herrlichkeit Gottes auf diese Weise. Ja, Arme kommen zu ihm, arme Hirten, traurig, verachtet und mit einer Freude im Herzen gehen sie wieder. Reiche kommen aus einem anderen Land und auch sie werden beschenkt und erfahren etwas von der Herrlichkeit Gottes, der dort Mensch geworden ist. Gnade und Wahrheit verkörpert er. Er legt den Finger in die wunde Stelle, dann auch später, zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen, der sogenannten Ehebrecherin, und er spricht mit ihr. Und er kommt knallhart, legt den Finger in die wunde Stelle und gleichzeitig begegnet er ihr mit einer Liebe, wie es keiner könnte. Wie es kein Psychologe kennt, zeigt er ihr, wie es bei ihr aussieht und gleichzeitig lässt er sie dabei nicht stehen, sondern zeigt ihr einen neuen Weg auf. Wow, Gnade und Wahrheit gehört beides zusammen. Er tut Wunder bei vielen Menschen. Und zeigt ihnen ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes. Und sogar noch am Kreuz, wo viele dachten, das ist doch die größte Verarschung in der Menschheitsgeschichte. Da kommt einer und denkt, er ist der Herrscher. und stirbt da am Kreuz, erkennt ein Mitgekreuzigter: Jesus, bei dir sehe ich Herrlichkeit. Du musst wirklich Gott sein. Denke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Kurz vor dem Tod merkt einer: Ich werde wahrscheinlich jetzt so lebendig sein, wie ich mich noch nie gefühlt habe, hier unter großen Schmerzen am Kreuz. Ja, Gott kommt in die Wüste. Er kommt auch in deine und in meine Wüste, um was Großartiges zu bauen. Scheint nicht wirklich nach Wüste auszusehen, ne? Abenddämmerung in der Wüste. Fettes Hotel, tolle Statiker. Das Bauamt scheint es genehmigt zu haben. Hervorragende Handwerker waren am Werk. Gemütlich, edel, so ein bisschen herrlich. Und das ist ein minimaler Eindruck von dem, was Gott sich für dein und mein Leben vorstellt und wovon er dich ein bisschen schmecken lassen möchte, auch in dieser Adventszeit. Wenn du ihn an deine Wüste lässt. Vielleicht ist es eine kleine Wüste. Vielleicht ist es auch ein bisschen größer. Aber du musst da keine Angst vor haben. Vielleicht dauert es eine Weile durch Umgrabungen und Umwälzungen. Aber er möchte es ganz neu, hell, herrlich, wirklich schön adventlich in deinem und in meinem Leben werden lassen. Und das wollen wir gleich auch im nächsten Lied bündeln. Vorher möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Ach, Herr Jesus, du weißt, wie es in uns gerade aussieht, ob es schon Advent geworden ist oder ob wir uns eigentlich was anderes unter einem schönen Advent vorgestellt haben. Herr, wenn wir dir unser Herz öffnen, ist es nie zu spät. Und bitte gib, dass wir erleben, dass es was Großes ist, wenn du die Bauarbeiten beginnst. Amen.